Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, es ist Zeit für Kontext mit einer Sendung von Christoph Keller. Sie heißen Novartis, Merrill Lynch, UBS, Nestle oder General Motors. Sie sind die großen Konzerne dieser Erde. Sie heißen Toyota, Panalpina, Adecco oder Credit Suisse. Und sie sind milliardenschwer, arbeiten mit den Milliarden vieler großer und kleiner Anleger. Diese großen und kleinen Anleger nun möchten immer drängender wissen, ob die Konzerne dieser Welt auch gerüstet sind für etwas, das uns alle bedroht, den Klimawandel. Und deshalb haben sie ein einzigartiges Projekt gestartet, das Carbon Disclosure Project. Einmal Hand aufs Herz. Ob wir nun Auto fahren oder ob wir unter der Dusche stehen. Ja, auch bei der Frage, ob wir die Treppe benutzen sollen oder doch den Lift. Beim Anknipsen des Lichtschalters und beim Eierkochen, beim Besteigen eines Flugzeugs und beim Kauf von Mangos aus dem fernen Ghana, immer öfter begleitet den bewussten Bürger, die bewusste Bürgerin heute die Frage, wie viel CO2 produziere ich denn da schon wieder? Denn das haben wir gelernt in den letzten Jahren und vor allem seit dem Erscheinen des 4. Klimaberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change vor 1,5 Jahren. Dass in einer Gesellschaft, die zu 90% vom Erdöl als Energiequelle abhängig ist, überall ein Quäntchen verbranntes Erdöl, also auch CO2, mit drinsteckt. Aber wie eigentlich steht es mit dem Ausstoß an Klimagasen bei den ganz Großen, den Weltkonzernen? Steigen da die Abteilungsleiter auch Treppe? Duschen die mittlerweile auch nur noch lauwarm und drücken auch die das Gaspedal nur noch halb durch?
Well, I had studied responsibility and business practice at University of Bath.
Das ist der Mann, der diese Frage beantworten kann. Paul Dickinson, CEO des Carbon Disclosure Project in London, ein Geschäftsmann durch und durch, aber einer, dem es sofort einleuchtet, dass man ein Interview per Telefon macht und nicht nach London fliegt dafür.
I had met an environmentalist who is a scientist working with James Lovelock.
Ich habe eine Gruppe von Leuten getroffen, Wissenschaftler, die sich mit der ganzen Klimaproblematik auseinandergesetzt haben. Das war 1997. Einer der wichtigsten für mich war James Lovelock, der mich von zwei Dingen überzeugte. Erstens, dass das internationale Kyoto-Protokoll zur Reduktion von Treibhausgasen tatsächlich ein entscheidendes, wegweisendes Übereinkommen ist. Und zweitens, dass die Klimaveränderung nicht ein langsames Phänomen sein muss, sondern dass es schlagartig kommen kann. Überraschend.
Paul Dickinson machte sich mit den einschlägigen wissenschaftlichen Grundlagen vertraut. Als Spezialist für Corporate Communications wusste er, dass in Sachen Klimapolitik alles davon abhängt, glaubwürdig zu sein. Und je länger er sich mit dem Thema beschäftigte, umso deutlicher wurden die Konturen seines Projekts.
Our view was that investors needed to have information about the impact.
Wir vertraten die Position, dass Investoren notwendigerweise Einblick haben müssen darüber, welche Folgen für den Klimawandel die Handlungen der Konzerne und Firmen, in die sie investieren, haben können. Und, das ist der entscheidende Punkt, wir stellten uns auf den Standpunkt, dass Investoren das Recht haben, diese Informationen zu erfragen. Und so machten wir uns daran, einen Mechanismus auf die Beine zu stellen, der dies ermöglichte.
Der Mechanismus heißt Carbon Disclosure Project, wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und beruht auf drei einfachen Prinzipien. Erstens:
Das Tun und Lassen internationaler Konzerne ist klimarelevant, denn internationale Konzerne haben es in der Hand, ob sie mit ihrer Produktionsweise, mit der Art, wie sie Transport und Logistik organisieren, ihre Gebäude heizen und so weiter, ob sie damit mehr oder weniger Klimagase, vor allem CO2, ausstoßen.
Zweitens:
Auf lange Frist hinaus werden nur Firmen überleben, die eine gute, eine nachhaltige Strategie zur Reduktion der Klimagase haben. Konkret: Nur Firmen, die auf mittlere oder lange Frist hinaus darauf hinarbeiten, CO2 und andere Klimagase zu reduzieren, haben eine Zukunft.
Und drittens?
Firmen, die das nicht tun, sind für Investoren ein Risiko. Denn längerfristig werden Firmen und Konzerne, die das Klima schädigen, nicht überleben. Deshalb müssen Investoren wissen, wie es aussieht mit der Bilanz der Klimagase bei den Firmen, bei denen sie investieren.
Paul Dickinson bringt die Philosophie des Carbon Disclosure Project auf den Punkt.
The environmental problem must lead to taxation or regulation of greenhouse gas emissions.
Die ganze Umweltproblematik führt unweigerlich dazu, dass Firmen, die das Klima schädigen, mit Umweltsteuern belastet werden. Dass sie mehr und mehr Kosten haben werden, um ihre Umweltsünden zu bezahlen. Vor allem aber, wir wissen, dass auf lange Frist hinaus die Konsumenten sich von den Klimasündern abwenden werden, dass dreckschleudernde Firmen Marktanteile verlieren werden.
Schauen wir uns ein aktuelles Beispiel aus der Autoindustrie an.
Das beste Beispiel ist der Toyota Prius, nicht wahr? Konsumentinnen und Konsumenten, die sich Sorgen machen um das Klima, sind heute bereit, für ein Hybridfahrzeug viel Geld auszugeben. Und sie kaufen einen Toyota Prius, einen Hybriden mit Elektro- und Benzinantrieb. Das macht aus Toyota heute den Autokonzern, der an der Börse am besten kotiert ist. Währenddem die großen amerikanischen Autokonzerne, die noch immer auf benzinfressende, schwere SUVs setzen, buchstäblich vernichtet werden.
Die Einsicht, dass die klimaschädigenden Dinosaurier auf Dauer nicht überleben werden, das war nicht nur Paul Dickinsons Sicht, sondern vor allem die Sicht der Investoren, die halfen, das Carbon Disclosure Project auf die Beine zu stellen.
Die Investoren der ersten Stunde, mit denen wir zu Beginn am engsten zusammenarbeiteten, waren Investitionsfonds, die damals schon gezielt in nachhaltig geführte Unternehmen investierten. Britische Fonds mit einer klaren Vision. Sie haben als Erste beim Carbon Disclosure Project unterschrieben. Dann hatte ich das Glück, dass ich im Jahr 2002 den damaligen Direktor des britischen Industrieverbandes, A.T.H. Turner, traf. Er war gleichzeitig stellvertretender CEO bei der großen internationalen Investmentbank Merrill Lynch. Und es gelang mir, ihn davon zu überzeugen, dass die Klimafrage auch für eine international tätige Investmentbank ein großes, ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellt.
So kam 2002 einer der großen internationalen Player mit an Bord des Carbon Disclosure Project. Andere folgten auf dem Fuß, erzählt Paul Dickinson.
We were privileged that the great German insurance company Allianz also joined right back in 2002.
Wir hatten das Glück, dass auch der große deutsche Versicherungskonzern Allianz zu uns stieß. Und dann folgten die Schweizer Konzerne. Der Rückversicherer Swiss Re, die Credit Suisse, die UBS. Da möchte ich den Schweizern doch ein Kompliment machen. Den Schweizer Investoren, denn sie haben die Zeichen der Zeit erkannt.
Das alles sei kein Zufall, betont Paul Dickinson, dass vor allem auch Rückversicherungsgesellschaften früh zum Carbon Disclosure Project stießen.
Nun ja, ich denke, dass Versicherungsgesellschaften ganz allgemein sensibel sind für Risiken und besonders eben auch für die Risiken, die sich aus der Klimaveränderung ergeben. Besonders aber müssen Rückversicherungsgesellschaften, also Versicherungen, die Versicherungen versichern, eine langfristige Strategie entwickeln, wie sich die Risiken entwickeln werden, gerade in Sachen Klimaveränderung.
It had become apparent to both Swiss Re and Munich Re.
Denn gerade die Swiss Re und auch die Munich Re haben als erste zu spüren bekommen, dass es in den letzten 10, 15 Jahren zu einer Häufung extremer Wetterbedingungen gekommen ist, zu Überflutungen, zu Stürmen, zu Hurricanes.
Wie aber funktioniert das Carbon Disclosure Project? Nun, auf den ersten Blick ziemlich einfach. Einmal im Jahr erhalten die 500 größten Konzerne der Welt einen Fragebogen, in dem sie im Namen der Investoren, der Aktionäre, die hinter dem Carbon Disclosure Project stehen, aufgefordert werden, anzugeben, erstens einmal,
wie der Konzern die eigenen finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Klimafragen beurteilt. Erwartet der Konzern in nächster Zeit, dass er mit Steuern und Abgaben oder gar mit Strafen wegen eigenem klimaschädlichen Verhaltens konfrontiert wird? Sieht der Konzern auf der anderen Seite auch Chancen und Möglichkeiten, aus dem allgemeinen Trend in Sachen Klimaschutz einen Gewinn zu erzielen, beispielsweise indem man auf neue, klimaschützende Technologien setzt, indem man auf energiesparende Technologie baut?
Zweitens wollen die im Carbon Disclosure Project zusammengeschlossenen Investoren von den angefragten Firmen wissen,
wie die Bilanz der Treibhausgasemissionen denn aussieht, wie viel CO2 und andere Treibhausgase der Konzern ausstößt, ob und wie sich die Bilanz der Treibhausgase verbessert oder verschlechtert hat und welche Maßnahmen zur Reduktion geplant sind.
Dann, und das ist für die Investoren, für die Aktionäre besonders wichtig,
gibt es im Konzern klar definierte Kompetenzen für die Fragen des Klimaschutzes? Anders gesagt, ist da jemand zuständig und auch verantwortlich?
Der Fragebogen ist standardisiert für alle gleich, die Kriterien sind klar und klar gegliedert. Nur so, sagt Paul Dickinson, habe man den Dialog zwischen den Investoren, den Aktionären und den großen Firmen überhaupt in Gang bringen können.
Zu oft sagen Investoren und Analysten, sie wüssten viel zu wenig von den Konzernen, um die richtigen Fragen zu stellen. Und die Konzerne ihrerseits sagen, nun, wir wissen ja nicht, was die Investoren und Analysten einig wollen. Wie sollen wir da in Erfahrung bringen, was wir ihnen an Daten liefern können?
Diesen Dialog, bildlich gesprochen, taubstummer Investoren und taubstummer Konzerne, diesen stummen Dialog hat das Carbon Disclosure Project, das CDP, beendet. Mittlerweile werden nicht mehr nur die 500 größten Konzerne der Welt unter die Lupe genommen, es gibt auch länderspezifische CDPs. Die Regeln aber sind überall dieselben. Wenn eine Firma Antwort gibt auf den Fragebogen, wird das auf der Homepage des CDPs ausdrücklich so angegeben. Gibt eine Firma keine Antwort, so wird das ebenfalls vermerkt, eine kleine, aber effiziente Stichelei.
I remain extremely surprised that some companies do not respond. I cannot understand why they do not respond.
Ich bin immer wieder erstaunt, dass es noch immer Firmen gibt, die keine Rückmeldung auf unseren Fragebogen geben. Ich frage mich immer und immer wieder, wenn eine Firma ihren Shareholdern gegenüber, also ihren Aktionären, ihren Investoren, keine Rechenschaft ablegen, wem dann, meinen Sie, sind sie Rechenschaft schuldig?
Immerhin, fügt Paul Dickinson an,
this year we represented $57 trillion. I mean, this is more than the GDP of the world.
Dieses Jahr vertritt das Carbon Disclosure Project Investoren mit einem Gesamtvolumen von $57 Milliarden. Das ist mehr als das Bruttoinlandprodukt aller Länder dieser Welt. Diese Investoren sind die Besitzer der Firmen, die wir anschreiben. Und wir meinen doch, dass sie das Recht haben zu wissen, was mit ihrem Besitz angestellt wird.
Alle Großen der Branche sind mittlerweile beim Carbon Disclosure Project mit dabei. Über ABN AMRO, über BNP Paribas, Merrill Lynch und Morgan Stanley hin zur Swiss Re, zur Deutsche Bank und zur UBS, aber auch unbekanntere, deshalb aber nicht minder mächtige Investoren, wie etwa brasilianische Pensionskassen, die Pensionskassen des Staates Kalifornien, die philippinische Entwicklungsbank, die Pensionskasse der schottischen Witwen, der Investitionsfonds der finnischen Kirchen. Die Rücklaufquote hat sich erheblich verbessert seit der ersten offiziellen Erhebung im Jahr 2002, von 47% auf 77% im Jahr 2007. Und auch bei den regionalen Erhebungen, etwa in den Niederlanden, in Deutschland, in Brasilien, Korea, in der Schweiz, in Spanien und anderswo, zeigt der Trend nach oben. Die Firmen, die Antwort geben, geben zu verstehen, dass sie an der Thematik interessiert sind. Und die anderen, die nicht antworten, fragte ich Paul Dickinson?
Well, the first thing, they make a major communication to the world. That they are not interested in their shareholders.
Nun, diejenigen, die nicht antworten, senden eine Botschaft an die Welt, die lautet, das Thema Klima interessiert uns nicht. Uns sind auch unsere Aktionäre und Investoren egal. Wir kümmern uns nicht darum. Und das heißt schließlich auch, dass dein Management etwas faul ist.
Peinlich zum Beispiel, wenn dann die Antwort der Swatch Group, ausgerechnet die Firma, die unter Nicolas Hayek und gemeinsam mit dem Paul-Scherrer-Institut an der Entwicklung einer Brennstoffzelle für Autos arbeitet, wenn die Antwort dann so ausfällt.
Sehr geehrter Herr Dickinson, Danke für Ihr Schreiben vom 1. Februar 2007, das an den Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Herrn Nicolas G. Hayek, adressiert ist. Angesichts der großen Zahl an Umfragen in dieser Art haben wir uns entschieden, auf diese Art von Tätigkeit ganz zu verzichten, denn die Manager der zentralen Abteilungen unseres Konzerns sind so überlastet, dass sie nicht die Zeit haben, die erforderlichen Angaben in der Art zu liefern, um dem hohen Standard der Untersuchung gerecht zu werden. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen, dass Sie uns kontaktiert haben. Mit freundlichen Grüßen, Swatch-Gruppe, Caroline Mielo, Assistentin von Nicolas G. Hayek.
Ein solches Schreiben würde eine andere bekannte Schweizer Marke nie absenden, die UBS. Am Hauptsitz der UBS traf ich Alexander Seidler, Group Environmental Policy.
Group Environmental Policy hat den Auftrag, innerhalb der UBS das Environmental Management System durchzuführen. Das heißt, wir implementieren die Environmental Policy der UBS. Konkret heißt das, wir versuchen zum Beispiel unseren ganzen Inhouse-Energieverbrauch zu reduzieren.
Alexander Seidler ist direkt zuständig für die Erstellung des Berichts der UBS an das Carbon Disclosure Project.
Vielleicht muss man einleitend sagen, dass der Klimawandel für UBS eine wirklich bedeutsame ökologische Herausforderung darstellt. Wir schätzen, dass der Klimawandel global weitreichende Auswirkungen auf Ökosysteme, auf Gesellschaften und ganze Volkswirtschaften haben wird. Konkret heißt das auch, dass wir davon ausgehen, dass mittelfristig Firmen, welche im Vergleich einen niedrigen CO2-Ausstoß haben, einen Vorteil haben werden.
Die UBS hat nicht nur jährlich den Rapport an das Carbon Disclosure Project erstellt, die UBS gehört auch zu den Mitbegründern des CDP, befindet sich also in einer Doppelrolle gewissermaßen. Als Investorin ist sie daran interessiert zu wissen, wie es um die global tätigen Firmen, in die die UBS investiert, eigentlich steht. Alexander Seidler.
Folglich möchten wir als führender Vermögens- und Anlageberater UBS-Anlegern bei der Beurteilung von Risiken und Chancen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, helfen.
Klimaschädigende Firmen verlieren an Attraktivität.
Gerade vor kurzem wurde ein European Carbon Optimized Index gestartet von UBS Investment Bank. Dieser Index versucht, einen normalen Index nachzubilden und jene Firmen mit einem hohen CO2-Ausstoß unterzugewichten und jene Firmen, die eine bessere Performance bezüglich CO2 haben, überzugewichten. Interessant ist, dass dieser Index nicht nur eine bessere CO2-Performance generiert, sondern auch, wenn man ein Backtracking macht, auch eine bessere finanzielle Performance zeigt.
Die UBS ist also an den Daten der Firmen, in die sie investiert, interessiert. Andererseits unterzieht sich die UBS als globaler Konzern selber dem Carbon Disclosure Project. Man möchte gewissermaßen das, was man von den anderen erwartet, selber auch erfüllen.
Durch unsere Mitarbeit im Carbon Disclosure Project engagieren wir uns aktiv, die Transparenz und die Datenverfügbarkeit in diesem Bereich zu erhöhen.
Alexander Seidler von der Group Environmental Policy der UBS muss da nicht unbescheiden sein.
Die Konzernleitung hat konzernweite CO2-Emissionsreduktionsziele definiert. Das heißt, bis 2012 möchten wir unseren CO2-Ausstoß um 40% unter den Stand von 2004 senken. Einerseits gibt es verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Das betrifft ganz konkret den Energieverbrauch in UBS-Gebäuden.
Die UBS will zudem, zumindest in der Schweiz, so weit wie möglich auf erneuerbare Energien setzen.
Das heißt, wir versuchen kontinuierlich, diesen Anteil auszubauen und zu steigern. Bereits heute haben wir bis zu 90% der Energie in der Schweiz aus erneuerbaren Energien. Solar-, Windenergie, Wasserenergie.
Und nicht zuletzt.
Und als dritten Bereich versuchen wir, dort, wo es sich nicht vermeiden lässt, CO2-Emissionen zu generieren, das heißt gerade im Flugverkehr, diese Emissionen zu neutralisieren.
Die UBS hat für ihre Bemühungen den Umweltpreis der Stadt Zürich erhalten, was nicht heißt, dass man überall weltweit in der Grossbank auch schon so weit wäre. Aber das Carbon Disclosure Project, sagt Alexander Seidler, sei ein Ansporn, es besser zu machen. Die Nachforschungen des CDP, sagt er,
schaffen den Anreiz, eine stetige Verbesserung zu erzielen. Man vergleicht sich mit den Mitbewerbern und schaut, wo man besser werden könnte.
Auch eine andere Firma hat sich von Anfang an in aller Offenheit dem Carbon Disclosure Project gestellt.
I'm head of environmental affairs and the head of environmental affairs reports into sustainability affairs, which is the broadest scope.
Ich stöberte Kurt Henriksen, Head Environmental Affairs des Technologiekonzerns ABB, in seinem Urlaub in Schweden auf und ich wollte von ihm wissen, warum sich ABB ohne Wenn und Aber dem Carbon Disclosure Project unterzogen habe.
It has to do with transparency.
Es hat zu tun mit Transparenz, weil Transparenz wichtig ist beim Engagement gegen die Klimaerwärmung. Und das, obwohl ABB selber nicht so viel CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt. Für uns entscheidend war, dass das CDP mittlerweile eine so weitgehende, so viele Firmen umfassende Dokumentation darstellt, dass man sich diesem Prozess einfach stellen muss.
Kommt hinzu, sagt Kurt Henriksen, dass die Kunden es nicht verstehen würden, wenn ABB die eigenen Emissionen und die firmeneigene Klimapolitik nicht offenlegen würde.
Wir haben auch eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber, die es nicht verstehen würden, wenn wir nicht alle unsere Daten offenlegen.
Wie viel CO2 und andere Treibhausgase emittiert denn ABB aktuell, fragte ich Kurt Henriksen.
Die Summe unserer eigenen Emissionen an CO2 und anderen Treibhausgasen, ausgedrückt in CO2-Äquivalenten, beträgt 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist im Vergleich mit anderen nicht sehr viel, auch angesichts des Umstands, dass wir auch die Treibhausgase unserer Lieferanten mit in die Bilanz aufgenommen haben.
Und wie steht es mit den Angaben zur Frage, welchen Stellenwert die Klimaerwärmung ganz allgemein bei ABB einnimmt? Kurt Henriksen?
Wenn wir unsere Produktionsanlagen einer Risikoanalyse unterziehen, dann können wir sagen, dass wir von extremen Ereignissen wie Sturm oder Fluten nicht direkt betroffen sein werden. Hingegen gibt es eine indirekte Betroffenheit. Und die hat zu tun mit den zukünftigen Entwicklungen, mit den Erwartungen unserer Kunden, mit den Energiepreisen, mit der Energieeffizienz ganz allgemein. Kommt hinzu, viele unserer Produkte haben direkt oder indirekt etwas zu tun mit der Bekämpfung der Klimaerwärmung. Das ist unser Thema, ganz klar. Und so ist es für uns nur folgerichtig, dass wir alles daran setzen, um auch unsere Bemühungen in diesem Bereich offen zu legen.
Und doch, für ABB ist im Gegensatz zu UBS das Carbon Disclosure Project nicht eine Art Anreiz, es besser zu machen. Man hat das Gefühl, man tue bereits sehr viel, aber das CDP ist eine nachträgliche Bewertung dessen, was man besser oder eben eventuell auch schlechter gemacht hat, sagt Kurt Henriksen.
Für uns jedenfalls ist es so, dass wir all die Policies und all die Mechanismen in Sachen Klimaschutz bereits implementiert haben. Aber das Carbon Disclosure Project gibt uns die Möglichkeit, bereits erhobene Daten, bereits festgelegte Strategien offenzulegen. Und das ist eine Chance.
Die Frage an Paul Dickinson, CEO des Carbon Disclosure Projects: Hat sich im Verlauf der letzten 6 Jahre, seit das Carbon Disclosure Project Daten erhebt, so etwas wie ein Trend ergeben?
Nun ja, sehen Sie, Konzerne sind Körperschaften im Sinne des Rechts und sie haben eine rechtliche Pflicht, für ihre Aktionäre das Maximum an Gewinn zu machen. Das ist ihre eigentliche Daseinsberechtigung. Insofern ist ihre Motivation zu handeln primär verbunden mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen. So einfach ist das. Und vielleicht gerade deshalb, muss man sagen, ist die Bereitschaft größer geworden, sich mit Fragen der Klimapolitik und des Klimaschutzes auseinanderzusetzen.
Weil es um investiertes Geld geht, betont Paul Dickinson immer wieder, und um die Zukunft des investierten Geldes.
I'm very excited, for example, at the prospects for video conferencing.
Ich bin begeistert, wenn ich an die Möglichkeiten etwa des Videoconferencing denke oder an die Aussichten, die die Videotelefonie bietet. Alles Technologien, die es möglich machen, dass wir miteinander kommunizieren, ohne ein Flugzeug besteigen zu müssen. Da gibt es unglaubliche Chancen für ein Milliardenbusiness. Und ich glaube, da haben Firmen wie Swisscom, AT&T und andere noch eine enorme Zukunft vor sich.
You know, we've seen some substantial advances in energy-efficient cars. It's amazing, you know.
Oder wenn ich an den ganzen Sektor der Energieeffizienz denke, auch, dass die Hersteller von kleinen, effizienten Autos in den letzten Monaten dermaßen aufgeholt haben. Das zeigt, in welche Richtung der Trend geht.
Und wenn es ums Geld geht, dann geht es schließlich auch immer um unser Geld. Um unser Geld als Klein- oder Großanleger vielleicht, aber ganz sicher um unser Geld, das wir in Pensionskassen angelegt haben. Paul Dickinson.
I believe that the role of pension funds.
Ich bin davon überzeugt, dass die Pensionskassen bei der Frage des Klimaschutzes eine entscheidende Rolle spielen. Kürzlich haben sich die 8 größten Pensionskassen der Welt zu einer Gruppe zusammengeschlossen, die sie, in Analogie zur G8, die P8 genannt haben. Sie bauen Druck auf, denn sie sind es, die darauf angewiesen sind, dass das Geld, das sie im Namen ihrer Einleger, ihrer zukünftigen Pensionskassenbezüger, auch nachhaltig und sicher angelegt wird und selbstverständlich noch auf lange Zeit hinaus rentiert. Unser Partner in Brasilien ist die brasilianische Vereinigung der Pensionskassen. Die sitzen auch im Vorstand vieler brasilianischer Unternehmen. Aus meiner Sicht zeigt das, wie zwei Sichten immer mehr miteinander ins Gespräch kommen. Die profitmaximierende, eher kurzfristige Sicht der Unternehmen und die auf Sicherheit bedachte, langfristige Sicht der Pensionskassen.
Kein Zufall, dass die erste Ländererhebung in der Schweiz von der Stiftung Ethos initiiert wurde, eine wegweisende, innovative Institution mit Sitz in Genf, die die Interessen vieler Pensionskassen im Aktionariat großer schweizerischer Unternehmen vertritt. 50 Unternehmen wurden in der Schweiz befragt, 78% haben geantwortet, ein guter Wert, sagt ein nicht unironischer Paul Dickinson.
So I would like to compliment the leadership of Switzerland and Swiss investors.
Wenn wir uns also das nächste Mal unter der Dusche fragen, was wir mit unserem Geld anfangen sollen. Wenn wir zur Beantwortung dieser Frage die Zeit nutzen wollen beim Treppensteigen. Oder wenn wir uns, warum auch nicht, für ein energieeffizienteres, kleineres Auto entscheiden, nun ja, dann sollten wir nicht vergessen, was Paul Dickinson sagte.
Die wirklich große Abstimmung auf dieser Welt findet täglich statt, indem wir uns entscheiden, für welches Produkt und für welche Firma wir unser Geld ausgeben. Diese tägliche, weltumspannende Abstimmung ist entscheidend.
Der neueste Report des Carbon Disclosure Project wird im September publiziert. Er ist abrufbar unter www.cdpproject.net.
Wenn Konzerne ihre Klimapolitik offenlegen müssen, das Carbon Disclosure Project. Sie hörten eine Sendung von Christoph Keller mit den Stimmen von Irene Grüter, Bernhard Senn und Thomas Häusler.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.